Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder-Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die klitzekleine Nathalie.
Und mir gegenüber sitzt der immer noch fantastisch schlaksige Mauri. Telo zum Gruße.
Wir sind zwei motzende Motten, die durch die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss flattern.
Jede Woche fliegen wir ins Licht dieser Buchreihe. Mauri kennt sie nun auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 99 und 100 von Furcht des Weisen Teil 2. Das sind die Seiten 50 bis 69 in der Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, warst du schon mal in einem Darkroom?
Bruder, jeder Raum ist ein Darkroom, wenn man das Licht ausmacht. Nun aber zurück zur hellsten Kerze auf der Torte in Band 2. Die Furcht des Weisen. Die Königsmörder-Chronik. Zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 99. Zaubern einer anderen Art. Quoth wird bewusst, dass sich ihm eine einmalige Gelegenheit bietet, von Felurian selbst in wahrer Magie unterrichtet zu werden, jener sagenhaften Taborlin der großen Magie. Als er sie danach fragt, lehrt sie ihn jedoch stattdessen die feinen Künste des Liebesspiels, worüber er sich auch nicht beklagen kann. Darüber hinaus erzählt sie ihm viele Geschichten über das Wesen der Fae und ihre Welt. Da sie sich weigert, Fragen zu den Chandrian oder den Amyr zu beantworten und zudem eine äußerst ungeduldige Lehrerin ist, saugt Quoth alles andere begierig auf. Ihm wird klar, dass Menschen und Fae so grundverschieden sind wie Wasser und Alkohol. Nur von außen betrachtet könnte man sie miteinander verwechseln.
Kapitel 100. Shade. Felurian reicht das Versprechen nicht aus, dass Quoth in der Menschenwelt auf sich aufpassen und wohlgehütet zu ihr zurückkehren werde. Er sei nicht sehr gut darin, stellt sie fest, als sie die Narben auf seinem Rücken betrachtet. Stattdessen will sie ihm einen Mantel mitgeben, der ihm erlaubt, sich zu verbergen und unauffällig zu bleiben. Ein Shade, einen Schattenmantel. Dafür führt sie ihn in einen Teil ihres Waldes, in dem sonderbare Gesetze gelten. Dort ist die Finsternis so dicht, dass sie sie buchstäblich einsammeln kann. Anschließend pflückt sie Sternenlicht, das zwischen den Bäumen hindurchscheint, und näht damit die Schattenteile zusammen. So selbstverständlich wie andere Äpfel ernten oder mit Sympathie ein Feuer entfachen.
Ja, heute haben wir beide einen Knoten in der Zunge. Das war ein Kampf. Dafür habt ihr jetzt die schön zusammengeschnittene Variante mitbekommen. Ist doch toll.
Vielleicht machen wir demnächst nur noch Hauptsätze aneinander.
Das kann ich nicht und du weißt das auch. Und das finde ich diskriminierend.
Dann sollten wir das Licht ausmachen im Unterding.
Der perfekte Podcast beginnt im Darkroom. Warte, was? Hier gibt es allerlei Off-Topics zu entdecken. Wir können mitgebrachte Substanzen tauschen und uns über andere Substanzen austauschen. Alles ganz kinky.
Ich glaube nicht, dass es im Unterding wirklich hell ist, ja.
Welche Substanzen hast du mir denn heute mitgebracht?
Du bist doch bestimmt ein Inkognito-Cop in Zivil. Zeig mir doch du erstmal deins.
ACAB, sage ich dazu, Nathalie. Ich habe dir ein Buch mit Geheimtipps mitgebracht. Von einem Murmeltier.
Da frage ich mich nun wirklich, was da drin steckt.
Das Sandmännchen. Also ich muss noch mal kurz ausholen.
Ja, ich glaube auch.
Du bist sehr verwirrt. Nein, es ist viel uncooler, als es klingt. Also die 2016 Challenge, ist sie dir ein Begriff auf Social Media gerade?
Nee.
Ist nicht wirklich eine Challenge, du zeigst einfach halt Bilder von vor 10 Jahren, 2016. Ich habe durch meine Fotogalerie geguckt und Bilder aus 2016 rausgesucht und habe gedacht, okay, jetzt spüre ich so richtig mein Alter. Und das merke ich auch am heutigen Tag, denn mein neuer Kater, Hangover, ist spät ins Bett gehen, Nathalie. Jetzt habe ich schon das zweite Wochenende, letzte Woche war es wegen deinem Geburtstag.
Ich bin wieder schuld.
Wo ich um 7 Uhr morgens ins Bett gegangen bin. Und gestern war ich auch auf einer Party, beziehungsweise bin bis heute dort gewesen und heute um 4 Uhr morgens im Bett gewesen. Ich habe, wie bei dir auch, das Auto dabei gehabt, also ich bin gefahren und habe deswegen auch nichts getrunken. Nada. Und du weißt ja auch, ich trinke sowieso nicht gerne Alkohol. Aber das macht gar nichts, denn ich bin trotzdem aufgewacht mit Kopfschmerzen und es ging mir schlecht und ich bin so richtig ausgelaugt. Kennst du das, wenn du gleichzeitig todmüde bist und deine Beine und Füße so kribbelig sind, weil du so trotzdem innere Unruhe hast und nicht gut rumliegen kannst?
Ja, das kenne ich.
Oh, schrecklicher Zustand. Ich habe vorhin sogar einen Spaziergang gemacht. Ich kann nicht mehr.
Ja, ich also, habe richtig hab ich Rücken. Heute. Also ich fühle das Alter halt auch, muss ich sagen. Ich habe 2 Stunden bei so einer Veranstaltung auf so einem Stuhl gesessen, der anscheinend nicht okay war und jetzt ist einfach vorbei. So,
ja,
ciao.
Hast eine Woche was von.
Ja.
Und so alt sind wir ja noch nicht.
Ja.
Wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben. Naja, egal. Deswegen habe ich dir 5 Schlafmythen, 5 Schlafwahrheiten und 5 Schlaftipps mitgebracht.
Das ist eine ganze Menge. Gut, dass ich kaum was mitgebracht habe. Viel Spaß. Erzähl mir alles.
Ja, also 5 Schlafmythen, die sich wacker halten, ist erstens...
Man isst ganz viele Spinnen im Schlaf.
Man isst ganz viele Spinnen im Schlaf. Das ist, statistisch, glaube ich, 3 im Leben.
Ah.
Fake News,
enough
darin
for
bin
me.
Ich auch sehr gut. Ja, also das hier ist kein Fake News, sondern alles, ich habe es extra nochmal überprüft von schlafpsychologischer Seite.
Wow.
Vorschlafen funktioniert, ist ein Mythos. Du kannst leider nicht vorschlafen. Das geht nicht, so funktioniert unser Mechanismus nicht.
Aber nachschlafen
du kannst also nicht sagen, theoretisch, okay. Da komme ich gleich zu. Aber die Faktenlage sagt hier ganz klar nein. Zweitens, Schlaf am Wochenende gleicht Schlafmangel unter der Woche aus. Schlafmangel lässt sich leider auch nicht durch einfach mal am Wochenende länger schlafen ausgleichen. Mhm. Consistency is key.
Okay.
Es macht es zwar ein bisschen besser, aber es funktioniert auch nicht gut, einfach einmal länger zu schlafen.
Mhm.
Dadurch bist du nicht, ja. So, drittens. Ich versuche das ein bisschen kurz zu halten, deswegen skippe ich hier einiges. Drittens, Alkohol/Cannabis hilft beim Einschlafen. Das stimmt zwar, aber netto hast du einen schlechten Schlaf.
Ja, das habe ich auch schon gemerkt bei meinen vielen Experimenten.
Ja, also ein Schlummertrunk abends oder ein Schlummerjoint abends macht zwar die, wie ich sehr gut nachvollziehen kann, frustrierende Einschlafperiode kurz und leicht, aber es unterdrückt den REM-Schlaf, macht die zweite Nachthälfte fragmentiert, also man wacht öfter auf und im Endeffekt hast du gar nichts davon.
Mhm.
Selbst wenn du unter Alkohol 12 Stunden schläfst, ist es weniger als ein unalkoholischer 6 Stunden Schlaf sozusagen. Viertens, man kann sich an wenig Schlaf gewöhnen. Das stimmt auch nicht. Man muss die eigene goldene Mitte finden. Mhm. Das lässt sich aber eigentlich relativ schnell rausfinden. Einfach, wenn man zum Beispiel im Urlaub jetzt immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und ohne Wecker einfach schaut, wann wache ich auf.
Mhm.
Nach ein paar Tagen müsste sich das einpendeln. Weißt du zufällig, wie viel du brauchst? Ich brauche circa 7,5, ist mir aufgefallen.
Ja, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen weniger. Ich denke, ich komme eigentlich sogar ganz gut mit 6 bis 7 aus. Aber wenn ich das in der Zeit tun kann, wo das natürlich für mich kommt. Also ich schlafe tatsächlich relativ wenig, wenn ich mich einmal einpendel. Weil ich relativ spät dann in mein Bett gehe.
Schlafperioden dauern, glaube ich, 1,5 Stunden circa. Also ein Zirkel und du solltest, glaube ich, 6 bis 8 davon haben, was dann bedeutet entweder 6 Stunden, 7,5 oder 9 Stunden. So, fünftens, von den Mythen, die sich wacker halten, mehr Zeit im Bett ist besserer Schlaf. Das meinte ich damit mit, man kann Schlaf nicht einfach nachholen. Also wenn du eine Nacht irgendwie 4-5 Stunden nur schlafen konntest und die nächste 12 Stunden schläfst, dann heißt es nicht, dass es besser ist. Es ist sogar oft das Gegenteil. Der Schlaf wird dann fragmentierter, man liegt mehr wach und man hat am nächsten Tag dann schlechteren, also weniger Schlafdruck.
Mhm.
Ich glaube, wir brauchen 17 Stunden, um Schlafdruck aufzubauen, wenn ich das richtig habe. Also man muss 17 Stunden wach sein. Damit man Schlafdruck spürt. Das heißt, wenn du am Wochenende irgendwie bis 12 Uhr durchpennst, dann hast du Schwierigkeiten abends wieder, weißt du, und dann zieht sich
weil
das so nach
nicht
hinten.
Einfach
du verschleppst
nach,
das Problem.
Also, ne, weil es nicht die fehlenden Stunden einfach wegcancelt und man dann sagt, ja, okay, mir fehlten da ja 5 Stunden, die habe ich jetzt nachgeholt und dann ist gut.
Genau, man muss es quasi einfach abhaken.
Ja.
Gut, ich hatte eine schlechte Nacht und ab jetzt mache ich es wieder richtig.
Ja.
aber nicht versuchen, das Vergangene wieder aufzuholen. Ja. So, das heißt, als nächstes komme ich zu 5 Schlafwahrheiten, die dem Ganzen wieder ein bisschen Stress rausnehmen, weil wir sind Feinde davon, alles zu optimieren. Deswegen versuche ich jetzt hier wieder ein bisschen zurückzurudern, falls euch Fehler passieren von diesen Schlafmythen. Und zwar erstens, nicht jede kurze Nacht ist schädlich. Das ist auch klar. Das bedingt sich aber dadurch, wie gut die anderen Nächte waren. Sagen wir mal, Montag bis Freitag hast du einen guten Schlafrhythmus gehabt. Dann steckst du das relativ leicht weg, wenn du dann von Freitag auf Samstag plötzlich irgendwie nur wenig schläfst. Mhm. Denn zweitens, Schlafqualität ist wichtiger als exakte Stunden. Das hatten wir auch schon. Also Tiefschlaf und REM-Schlaf sind sehr entscheidend. Wenn man sich dabei hilft, einzuschlafen, hast du nicht unbedingt Vorteil davon. Mhm. Weil 6 gute Stunden sind besser als 10 Stunden auf Alkohol. Mhm. Drittens, der Körper holt Schlaf automatisch nach, ohne Zwang. Das heißt, man kann wirklich einfach abhaken und den Stress rausnehmen, weil früher oder später wird dein Körper gegen dich Krieg führen.
Ja.
Und sich den Schlaf zurückholen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Nathalie, aber ich hatte sehr, sehr, sehr lange sehr krasse Insomnie.
Mhm, ich erinnere.
Und mir hatte auch so ein Buch geholfen, das irgendwo hier steht.
Er schaut zu seiner
Set it and forget it heißt das. Set it and forget it, das mir einfach geholfen hat, viel Stress rauszunehmen. Weil wenn du einmal in diesem Zirkel drin bist, dass du dich stresst, dass du wieder nicht gut schlafen kannst, dann manifestierst du das sozusagen. Das heißt einfach, ja. Lay back, Freunde, früher oder später macht der Körper, du kannst es nicht aufhalten. Dir deinen Schlafdruck nicht kaputt machen. Das ist ein natürlicher Prozess, der wird auch nicht weggehen. Du kannst ihn nur durch Stress dagegen kämpfen, sozusagen. Aber wenn du ungestresst bist, so. Also man muss ihn nicht erzwingen, aber ich komme gleich noch zu den Schlaftipps, die das Ganze noch abrunden.
Okay.
Viertens, Wachliegen im Bett ruiniert den Schlaf nicht. Also, wenn ihr euch auch stresst, dass der Schlaf, er sollte nicht zu fragmentiert sein, aber wenn ihr mal aufwacht und 20, 30 Minuten wach liegt, dann ist es nicht schlimm und es kann auch ganz normal sein. Mhm. Einfach weiter rumliegen und meistens ist es subjektiv auch viel länger. Am besten dann nicht aufs Handy gucken, nicht auf die Uhr gucken, sondern einfach chillen und dann ganz normal irgendwas machen, was euch hilft beim Einschlafen. Aber nicht direkt stressend, dass ihr nachts wach geworden seid und jetzt wach liegt. Mhm. Ist auch ganz normal. Fünftens, Konstanz schlägt Perfektion. Also das Wichtigste überhaupt beim Schlafen sind gleiche zu Bett geh- und Aufstehzeiten und Licht. Das sind unsere natürlichen Motoren oder Stellschrauben, an denen wir drehen können. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt am Wochenende, ich bin um 4 Uhr erst ins Bett gegangen, versucht trotzdem zur gleichen Zeit wieder aufzustehen nächsten Tag. Auch wenn euch das insane erscheint.
Ja.
Wie gesagt, wenn ihr Konsistenz immer gute Zu-Bett-Geh-Zeiten habt, wird euch einmal nur 4-5 Stunden auch nicht aus der Bahn werfen, wie wenn man jetzt wirklich das jeden Tag verschleppt. So, also eine perfekte Schlafhygiene ist auch, das macht nicht so viel aus. Mhm. 80% laut diesem Buch sind Regelmäßigkeit.
Nice.
Und 20% nur Schlafhygiene, wie zum Beispiel keine Bildschirme abends und bla 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 bla. Jetzt komme ich zu meinen 5 Schlaftipps. Was Handfestes, hoffentlich nichts Doofes. Erstens, feste Aufstehzeit, auch nach schlechter Nacht. Das habe ich ja schon gesagt. Es ist viel wichtiger, nach hinten abzuhaken und nach vorne wieder
Konstanz zu schauen.
Das heißt, ja, 17 Stunden, um den Schlafdruck wieder aufzubauen, auch wenn ihr dann den ganzen Tag irgendwie gefühlt müde seid, dann ist es...
Ein Kacktag und danach kannst du dann wieder in die geregelte Bahn gehen. Ja.
Zweitens, abends Licht runter, morgens Licht rauf. Das ist die einfachste und beste Stellschraube, die ihr machen könnt. Ich mache das sowieso immer. Erstens, weil ich schwul bin und homophobes Licht mir nicht... Mein Deckenlicht ist niemals an. Ich mache auch abends im Badezimmer das Licht nicht an. Das ist auch eins, so, wenn ihr abends total müde seid, von der Couch aufsteht, ins Badezimmer geht, um euch Bett fertig zu machen und dann das grelle, kühle Deckenlicht anmacht, dann habt ihr schon mal richtig viel disrupted. Besser warme, indirekte Lichtquellen komplett, sobald ihr anfangt, euch für den Abend einzustimmen. Und morgens funktioniert besser als ein Kaffee, ein Glas Wasser, 50 Wecker oder was auch sonst immer irgendwie gesagt wird. Am besten ist es, sich direkt hellem Licht auszusetzen. Mhm. Am besten ist natürlich Tageslicht, aber es kann auch eine Lampe sein, zur Not. Nice. Also unser Biorhythmus funktioniert einfach am allereinfachsten auf Licht. Deswegen sind wir im Winter auch müder, ja, weil weniger Licht da ist. Macht auch Sinn. Drittens, Kaffee-Cut-Off muss gut geplant sein, weil wenn ihr, wie ich, Kaffee liebt und auch abends gerne nach jedem Abendessen noch ein Espresso euch reindrücken würdet und eure Koffeintoleranz so weit runter ist, dass ihr sagt, ich spüre sowieso nichts, der Körper spürt es trotzdem. Mhm. Koffein dockt nämlich da an, wo andere Schlafbotenstoffe andrücken müssen. Und genauso wie mit dem Alkohol, wenn ihr Kaffee getrunken habt, stört es die Qualität des Schlafes. 6 bis 8 Stunden ist die Halbwertszeit. Das heißt, wenn ihr um 11 ins Bett geht, solltet ihr 23 Uhr zurückrechnen, spätestens so 15, 16 Uhr den letzten Kaffee getrunken haben. Das ist eine bittere Pille, die man schlucken muss. Aber der Kaffee wäre ja vielleicht noch bitterer gewesen. So.
Nice.
Viertens, das ist so ein Schlafhygiene-Ding. Im Bett wird nur geschlafen, nicht gekämpft. Das weiß ich noch aus meiner Zeit, als ich wirklich jahrelang chronischen Schlafmangel hatte. Irgendwann war meine Angst so groß, im Bett zu liegen und mich umherzuwälzen. Und ich hatte darauf so keinen Bock, dass für mich das Schlafzimmer schon direkt ein Ort des Stresses war. Und dann bin ich legit immer so lange wach geblieben irgendwo, bis ich eingeschlafen bin und habe mich dann erst ins Bett gelegt, damit ich das irgendwie verhindern kann. Das heißt, wirklich nur ins Bett gehen, wenn man irgendwie schläfrig ist. Und dann gibt es auch diese Tipps, dass wenn man nicht eingeschlafen ist nach 20, 30 Minuten, man lieber wieder aufstehen soll, den Raum verlassen, irgendwas anderes machen und dann wieder ins Bett gehen, wenn man schläfrig ist. Was übrigens ein Unterschied ist zu müde. Müde und schläfrig, not the same. Das finde ich so ein bisschen tricky, diesen Trick, weil ich mich dann auch immer, also manchmal stresse, was ist, wenn ich es nicht schaffe, die 30 Minuten, dann muss ich ja wieder aufstehen, worauf ich auch keinen Bock habe unbedingt. Aber nun gut, so ist nun mal die Faktenlage. Übrigens, Melatonin kann zwar auch helfen beim Einschlafen, stört auch nicht die Schlafqualität, aber der Körper gewöhnt sich auch schnell daran, sollte nur in Ausnahmefällen genutzt werden auch, und nicht jeden Abend. Weil der Körper schüttet ja selber Melatonin aus und wenn du immer externes Melatonin hinzufügst, dann sagt der Körper, okay, brauchen wir nicht mehr.
Scheiße, ja, okay.
Das ist nicht gut. Also das macht man eigentlich nur, um zum Beispiel einen Jetlag auszugleichen oder so. Also kurzfristig.
Ja.
Und fünftens, Gedanken aus dem Kopf nicht im Bett lösen. Das können verschiedene Sachen sein, zum Beispiel seine To-Do-Liste für den nächsten Tag, damit man nicht abends im Bett liegt und denkt, ich darf nicht vergessen, das und das zu machen. Diese Gedanken versuchen vorher schon loszuwerden. Oder, was mein Approach ist, die Gedanken krass auf etwas anderes lenken, sodass sie keine Chance haben, umherzuschweifen. Was bei mir bedeutet, ich mache mein Hörbuch an und höre ganz konzentriert diesem Hörbuch zu. Und zusätzlich, wenn das manchmal nicht reicht und ich merke, ich höre nicht richtig zu, spiele ich ja auch noch Candy Crush, um komplett doppelt abgelenkt zu sein. Mhm. Und da habe ich noch einen ganz tollen Pro-Tipp für alle Leute, die ein iPhone benutzen. Man kann im Kontrollzentrum sich eins von diesen Gadgets dazu packen, die standardweise nicht da sind, um den Weißton runterzusetzen. Mhm. Weil wenn man die Helligkeit ganz runtersetzt, ist es trotzdem immer noch relativ hell. Und es gibt noch ein Zusatzdingen, wie heißt das, Weißabgleich oder so. Das ist so ein Sonnensymbol. Kann man auch googeln. Dann ist der Weißton dunkler.
Dann wird es wärmer,
das heißt,
ne?
Es wird noch dunkler.
Ja.
Nee, wärmer nicht. Achso, das ist für mich gegebene Sache, dass man den Bildschirm sowieso auf den warmen Ton einstellt abends. Das macht mein Handy aber automatisch.
Ja, das macht mein Handy auch automatisch, ja.
Glaube ich, machen die meisten mittlerweile.
Ja.
Dann kannst du ja die Helligkeit runtersetzen, aber die geringste Helligkeitsstufe finde ich beim iPhone
immer noch
zu hell.
Ja.
Und dann kannst du aber zusätzlich noch diesen Weißton runtersetzen, sodass alles nochmal blasser, dunkler ist.
Ja, das
und dann
ist
geht das bei mir
geil.
Auch relativ schnell.
Ja, zu dem letzten Tipp, ich bin ja so eine Journal-Maus und tatsächlich hilft es mir, die Gedanken schon zuzulassen, aufzuschreiben, wegzuschieben, weil ich dann mich selber beruhige mit, ich hab's nicht vergessen, aber ich muss es jetzt auch nicht bearbeiten, ich kann es halt loslassen. Ne? Das ist
für mich ist auch mittlerweile weniger die Schwierigkeit, abends das erste Mal einzuschlafen, sondern wirklich dieses in der Nacht wach werden, weil ich leider instant gestresst bin, sobald ich wach
das
bin, weil dann fängt sofort bei mir
das ist
an. Ja.
Weil ich, also
das
ich schlafe sehr gut, aber ich weiß auch sofort, wenn ich einmal aufwache, oh, jetzt wird es eine Scheißnacht. Also ich kenne das, wenn ich so gegen 3, 4 Uhr ist das meistens, dann aufwache, weiß ich, ich schlafe erst gegen 6 nochmal ein. Also ich habe da immer diese tote Phase und die kriege ich auch nicht um. Mittlerweile sage ich ja schon so, okay, ich muss jetzt einfach abwarten. Und dann irgendwann ist es wieder soweit.
Ja, aber das wird so oft betont, auch in diesem Set It and Forget It Buch. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn du mal eine Nacht schlecht schläfst. Ja. Du wirst den Tag trotzdem überstehen. Der Körper hat da auch wieder eigene Funktionen, die dabei helfen. Es ist natürlich ein bisschen ätzend, wenn man sich durch den Tag schleppen muss. Vor allem, wenn man gewisse Dinge zu tun hat. Aber es ist auf jeden Fall nicht produktiver, sondern weniger kontraproduktiv. Mhm. Ist es dann einfach produktiv? ja, das abzuhaken und zu sagen, gut, dann bin ich jetzt wach. Heute Nacht machen wir besser.
Nice, guck mal, viel gelernt.
Ja, viel gelernt. Ich hoffe, da waren wirklich praktische Tipps dabei und es war nicht so ein Lächel doch mal, treib mehr Sport und trink mehr Wasser. Mhm. Für mich ist das, was mich am meisten den Druck rausnimmt, ist tatsächlich, dass der Schlafdruck sich automatisch weiter aufbaut und irgendwann der Körper sich den Schlaf zurückholt. Das ist ungefähr so wie mit Durst.
Ja, es ist halt...
Ne? Das ist mit genug Wasser trinken. Wenn ein Arzt fragt, sagt er auch, dafür haben wir ein gutes System. Durst, den verspürt man, wenn man Wasser braucht.
Außer man ist Natalie. Ja, also ADHS, mir fällt das ja meist schwer und deswegen hatte ich die Nierensteine. Eyo! Aber ja, trink trotzdem weiter fleißig, Kinder.
Es ist aber ein Unterschied, ob du den Durst ignorierst oder ob du gar keinen Durst verspürst.
Ich verwechsel den mit Appetit. Ich esse dann was. Dumm. Ja, also das sind so Sachen. Aber da können wir ja in der nächsten Folge drauf eingehen dann.
Ja,
bei
klar.
Unserem Health-Podcast.
Was hast du mir denn mitgebracht, Natalie?
Ich habe dir ein neues Jahr mitgebracht.
Mm. Noch eins? Ist es schon wieder um?
Du musst fragen, was drin steckt, dass du es immer noch nicht weißt.
Okay.
Das macht mich fertig.
Das, was du sagst.
Ein neues Ich. Denn ich bin ja ein Journal Mouse.
Nein.
Ich bin ja eine Journal-Maus, wie ich eben schon sagte. Und ich habe mir dieses Jahr tatsächlich nochmal angeguckt, okay, welche Tracker gibt es, was benutzen andere Menschen, was möchte man erreichen, Goal-Setting, dies, das, Ananas. Und natürlich habe ich das heute mitgenommen, was dem KMP-Podcast am nächsten ist. Ich möchte wieder mehr lesen. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, letztes Jahr, vorletztes Jahr auch nicht. Und ich habe sowohl viele Bücher in meinem Regal stehen, als auch schon meine Audible-Bibliothek gut gefüllt und versuche nun zumindest alle 2 Monate was fertig zu kriegen und das mitzutracken. Falls ihr Interesse daran habt, kann ich das, schreibt mir gerne, dann kann ich euch die Tracker mal mitgeben. Da sind ganz spannende drunter, ne? Je nachdem, ob man selber rezensieren möchte oder einfach nur sich selber dran halten möchte, dran zu lesen. Und wenn ihr sagt, ihr habt noch mega geile Bücher, die man auf jeden Fall lesen sollte, sowas wie Till, wo sich natürlich auch die Nadja drüber freut, denn ich habe das Päckchen abgeschickt.
Wow.
Sagt doch mal Bescheid, weil dann kann ich euch am Ende des Jahres sagen, was ich alles nicht gelesen habe.
Ja.
Nice, das war's
ja,
schon.
Ja, da kann ich auch nur einen E-Reader empfehlen.
Ja, auch auf die dunkelste Helligkeit gestellt.
Da gibt's auch einen Dunkelmodus,
ja.
Den ich tatsächlich abends auch da nutze. Das finde ich auch sehr toll.
Meinst du, Felurian ist auch einfach im Dunkelmodus dann?
Auf jeden Fall sind sie dunkel unterwegs in dieser Folge. Das heißt, ich würde sagen, steigen wir mal ein. Hat ja auch schon lange, die Leute brauchen keine Schlaftipps.
It's been 29 minutes.
Sie sind jetzt schon alle eingeschlafen bei meinen Schlaftipps. Also, los geht's.
Das steinerne Herz. Analyse.
Was gibt es Besseres als den künstlichen süßen Geschmack meines Proteindrinks, den ich währenddessen genieße? Vermutlich das steinerne Herz, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist nämlich der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren. Und wir sind bei dem tollen Kapitel Nummer 99.
Zaubern einer anderen Art. Das müsste es nicht auch Zauber einer anderen Art? Naja, auch egal.
Magic of a different kind.
Ja, eigentlich würde Zauber einer anderen Art sehr viel mehr Sinn machen, aber...
Oder Magie. Warum nicht einfach Magie?
Fair. Die nächsten beiden Kapitel 99 und 100 waren für mich nicht nur Jubiläumskapitel, sondern haben mich auch sehr stark an das allererste Kapitel erinnert. Denn in diesen beiden Kapiteln werden wieder extrem viele Namen, genannt, Dinge aufgezählt, Foreshadowing betrieben. Ich konnte gar nicht so viel schreiben, wie ich kotzen wollte. Nein.
Und dafür habe ich einen Disclaimer, der hier tatsächlich in meinen Notizen steht.
Du hast nicht alle Namen recherchiert.
Recherche Mauri out of service. Recherche Mauri hat Schlaftipps recherchiert, weil, da kann ich jetzt auch
spoilern,
sagen,
ja,
diese Namen,
they go nowhere,
kommen nicht mehr vor.
Nice.
Das, they go nowhere.
Das, weißt du, das beruhigt
fuck
mich. Jetzt kann ich nämlich beruhigt schlafen.
Set it and forget it.
Ja, wirklich. Ja. Gut, das entspannt uns doch sehr.
Stand jetzt zumindest.
Stand jetzt, okay. Ja gut, weißt du, beim dritten Band sitzen wir wieder und niemand hat sich die Sachen gemerkt wegen dir, Mauri. Sag ich, als hätte ich mir bis jetzt irgendwas gemerkt. Aber ist ja egal. Denn es ist ja nicht so, als hätte ich darauf zielstrebig hingearbeitet, so wie Quoth auf seinen Ruf.
Hier meldet sich ein ADHS-Gedanke von mir.
Ja.
Und zwar motzende Motten, die wir heute sind.
Ja.
Weißt du, wo es noch motzende Motten gab? In meiner Masterarbeit, in dem Spiel, in dem Wald, gab es auch motzende Motten. Die haben es nicht in den Trailer geschafft.
Oh, das ist so schade.
Gebt einfach mal einen Forest Bump. Forest, aber mit einem R geschrieben. Nicht wie Forest Gump, sondern wie Wald plus Boom. Forest Bump. Maurizio Onano, glaube ich. Und dann findet ihr den Trailer. Und wenn er euch gefällt und ihr sehr, sehr viel Geld habt oder gerne lange kostenlos programmieren möchtet, dann meldet euch doch gerne bei mir. Ich möchte es immer noch gerne umsetzen. Und ich finde, das hier ist die perfekte Plattform, um jemanden zu finden.
Nice, ja.
Ich möchte gerne reich werden und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam reich zu werden.
Stark. Das freut uns. New Year, New Größenwahnsinn, wie man auch so schön sagt.
Man nennt mich auch Machiavelli, Mauri. Meine Freundin nennt mich so.
Das stimmt, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der dich so genannt hat.
Haben wir mich nicht früher, das würde ja zu weit führen, das zu erklären, aber früher war doch mein Spitzname Manipulations-Mauri.
Mein sehr süßer Beziehungsname ist tatsächlich Motte. Deswegen habe ich mich heute sehr angesprochen gefühlt. Denn ich motze häufig und werde auch in dieser Folge nicht damit aufhören. Also, so, wir müssen hier, das ist trotzdem viel zu besprechen. Mauri, wir müssen uns ranhalten. Also, Quoth hat mehrere Gerüchte über sich gesponnen, die wir auch noch gar nicht kannten. Sowas wie, dass er 8 Sprachen spricht, im Dunkeln sehen kann, was er offensichtlich nicht kann, wie wir ihn gleich erfahren, und dass seine Mutter ihm im Alter von 3 Tagen bei Vollmond in einem Korb an einen Vogelbeerbaum gehängt hat und eine Fee einen mächtigen Zauber über ihn gesprochen hat. Quoth, also, das ist doch, das hat sich Ralph
maybe
doch da.
Ist das einfach eine Core Memory von ihm?
Ja, nein.
Ist gar nicht ausgedacht, sondern eigentlich hat er die Erinnerung daran.
Das ist was, wo ich sage, das hat sich Patrick jetzt erst einfallen lassen, weil das hätte ich richtig gut gefunden, wäre das im ersten Band schon mal irgendwo an irgendeiner Stelle irgendwie aufgetaucht. Aber jetzt sind wir nur im Feenreich und da hat er gedacht, natürlich hatte ich auch schon ein Gerücht über Feen und mich gestreut.
Also erstens haben wir noch gar nicht von genug Sprachen gehört, so dass wir 8 auf 8 zusammenkommen würden in dieser Welt. Und dann denke ich mir auch so, was macht er dann auch so, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, sprich doch mal in einer Sprache. Meinst du, er macht dann einfach so gibberish?
Ja, schon.
Was so ähnlich klingt?
Ja.
So, dann spricht er so ein bisschen yearlish. Ja, simisch. Come on, Snala. Deck, deck.
So, dann sagt er, naja, okay, gut, andere Sachen habe ich natürlich schon gemacht, Fehler gerettet, hier nicht geblutet, Wind gerufen, dies, das. Doch ich wusste, was wusste er, dass mein Ruf aus Spinnenfäden gewebten Mantel glich. Der Mantel hier als Motiv, habe ich schon häufiger gesagt, weil ich habe scharf aufgepasst, ist immer zu vergleichen mit einem Level-Up bei ihm. Immer wenn er in eine neue Phase kommt, kriegt er einen neuen Mantel.
Das ist so, das ist Videospiel-esque. Es gefällt mir auch sehr, dass dir das auffällt.
Danke.
Und ich finde es sehr, sehr toll, dass Kapitel 100
ein neuer Mantel ist.
Ja, das ist so toll. I love it.
Wie du strahlst, das ist verrückt.
Ja. Weißt du, was eigentlich auch sick wäre? Statt als erstes eine Verfilmung zu haben, als erstes eine Verspielung.
Born also, Game. Da hast du dich ein bisschen vergamed.
Da habe ich mich vergamed. Gamifizieren. Das fände ich so geil.
Ja, also... Oh,
ich sehe es vor mir.
Die Bücher haben halt schöne Szenen, die man gut darstellen kann, die man schön aufbauen kann.
So. Das müsste aber so ein ganz unkonventionelles Game sein, wo jedes Level ein bisschen anders gespielt wird. Mm. Ja, ich erinnere da an alte PlayStation 1 Spiele, wo das manchmal so ist, dass du so ganz viel so Minigame-artig die Level hintereinander gereiht bekommst.
Also, weißt falls du, weil jemand ein
Level
sehr
mit
viel...
Felurian ja. wäre natürlich anders als ein Level mit einem Drakus.
Ja, klar.
Vom Gameplay her.
Ja. Also, falls jemand sehr viel Geld hat oder sehr viel Zeit, was zu programmieren, kommt doch auf uns zu.
Ich bin günstiger, weil bei mir ist ja nicht, bei mir sind die Rechte ja nicht so teuer. Man sagt ja zum Beispiel Rings of Power ist ja eine der allerteuersten Serien, die jemals produziert wurden. Das liegt aber nicht daran, dass die Schauspieler und das Set das CGI so teuer ist, sondern dass die Tolkien-Rechte so fucking horrend sind.
Ja. So, das ist aber gar kein Problem, weil du hast mich natürlich krass gespoilert, muss ich jetzt mal sagen, krass gespoilert, weil Quoth kriegt ja jetzt erst mit, dass er sich überhaupt im Feenreich aufhält. Also es wird jetzt erst offiziell genannt. Und die dumme Natalie hat es natürlich auch jetzt erst, also mir war es natürlich jetzt schon klar, aber das wäre der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, oh wow, andere Sternbilder, crazy.
Ja. Na, so. Das stimmt, den Schuh muss ich mir anziehen. Ich bin manchmal nicht sehr gut darin, mich auf das Level zurückzubegeben von, was weiß man eigentlich
Leb
schon.
Leb mit deiner Schande, würde ich sagen. Ja.
Nehme ich heute mit ins Bett.
Okay. So, Felurian liegt halb auf ihm, er überlegt aber immer noch Dinge. Und überlegt aber auch, dass er jetzt schon so ein bisschen ein anderes Level erreicht hat, weil er ja immer irgendwie auch was Besonderes, was heißt sein wollte, aber diese ganzen Gerüchte und so, die er gesponnen hat, so ein Teil davon hat sich jetzt irgendwie bewahrheitet. Ich frage mich an der Stelle, wird Quoth ab jetzt einfach mega OP sein? Ich meine, er kann immer noch nicht kämpfen, aber das Einzige, was er nicht konnte, ist, was über Frauen zu wissen. Und das merzen wir ja jetzt aus. Ja.
Er lernt jetzt richtige Magie, wie aus seinen Geschichten, wo ich auch immer wieder sagen muss, es verwundert mich, dass Quoth noch sich über irgendwas wundert in dieser Welt.
Ja, ist wirklich so.
Also das macht einfach gar keinen Sinn, weil die Chandrian kennt er auch schon und die haben auch sonderbare Magie. Blaues Feuer tauchen plötzlich auf. Er weiß schon, dass es die Amür immer noch geben muss. So, und dann, dass er sich immer noch bei manchen Dingen einen Kopf fasst und sagt, es kann gar nicht sein, das kann für mich gar nicht sein.
Bisschen Delulu, ne? Ja.
Aber ja, er lernt jetzt richtige Magie und denkt sich, geil, wenn ich jetzt schon mal in dieser Situation bin, dann frage ich jetzt Felurian, ob sie mir was beibringt.
Dabei schaut er auf ihren betörenden Bauchnabel.
Diese ganze Passage mit Felurian macht mich richtig fertig. Ich muss auch sagen, dass ich die ist einerseits ist sie total schön und man kriegt ganz, ganz viele tolle Informationen. Mhm. Die man genauso begierig aufsaugen kann, wie Quoth die Sachen hier aufsaugt und lernt. Aber ich skippe sie immer, wenn ich beim Hörbuch auf diese Seiten komme, weil mich das, weiß ich nicht, da habe ich so ein fremdkribbelige Beine, Fremdstress. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber dass sie die ganze Zeit einfach nur rumchillen, nackt mit Schmetterlingen sprechen und die ganze Zeit so cringe rumvögeln und das auch so, wie die darüber sprechen.
Ja, ich habe das auch, aber ich habe auch letztens noch mit jemandem gesprochen, wie krass es ist, dass eigentlich so man Gewaltszenen und so damit okayer ist, als wenn einfach Nähe und Liebe und Sex dargestellt wird.
Dem muss ich widersprechen, zumindest bei mir, weil ich finde Kampfszenen noch anstrengender.
Okay.
Die skippe ich ja, da checke ich ja noch weniger, was abgeht und da lese ich einfach drüber. Aber hier verkrampft sich in mir alles, weil das so, aber ich glaube, das ist extra so. Ich glaube, das ist weniger der Ausdruck einfach von Patricks innerer Fantasie, als dass es tatsächlich storydienlich ist.
Okay.
Weil ich immer noch fest daran glaube, dass Quoth diesen Effekt auch gleichzeitig auf Felurian hat.
Okay.
Und das nicht nur einseitig ist. Und dass es einen Grund hat, dass Quoth so ein bisschen Mary Sue-mäßig aufgezogen wird über die zwei Bücher. Weil wenn wir daran glauben, dass er Feenblut hat und wirklich The Chosen One ist, und ihm die Sachen ja auch immer alle so zufliegen und er selber die ja auch teilweise ein bisschen kleinredet, dann ist es irgendwie...
Ja, eigentlich wäre es ja, also fände ich es auch geil, wenn er dann mitkriegt, Alter, du bist irgendwie halb Fey und unter richtigen Feyen bist du halt nix so. Du kommst jetzt von der Grundschule auf die weiterführende Schule und du dachtest vorher, du bist der große Macker, aber eigentlich bist du unteres Ende.
Dann würde ich halt einfach trotzdem da thriven.
Okay,
fair. Wo ich der große Macker bin.
Fair.
Da gehe ich halt nicht mehr in die Feenwelt.
Jetzt, nachdem er lange auf ihren betörenden Bauchnabel, was übrigens eine Alliteration von Wocham war, geschaut hat, sagt sie, ja, okay, dann fangen wir mit dem Lernen direkt an. Und dann kommt dieses Amauen nochmal, was du, glaube ich, schon letztes Mal hervorgehoben hast, weil es nach Anpauen
Das ist in dem Lied von Felurian selber singt.
Ja, denn nun erklärt sie, wir kriegen es leider nicht mit, was der schweigende Hirsch ist. Und dann lernen sie zusammen, also sie bringt ihm mehrere Dinge bei, sowas wie Hand, Gelenkfessel, Nacken bis Lippen ziehen, das ist ja ganz klar. Aber wir lernen auch nachher, dass es auch sowas gibt wie die Hasenjagd und ähnliches. Und da muss ich sagen...
Also, dass sich Felurian sich dann auch da hinsetzt auf ihrem Seidenkissen in ihrem Pavillon und sich für all diese Kleinigkeiten Namen ausdenkt und das wie so eine Art Skillset sind, die jetzt Quoth lernt und sich dann überlegt, okay, als nächstes setze ich dann den schlafenden Hirsch ein und dann kommt die dreifache Schraubenzieher.
Oder was?
Ja, und dann kommt der Dingelhopper und das Snarfblatt zum Einsatz und zack, ja. Zack, zack, so bringe ich die Frau um den Verstand. Naja, hier ist ein kleines Missverständnis zwischen den beiden. Er sagt, bringst du mir bitte was bei und meint damit eigentlich Taborin der große Magie und sie sagt, ja klar, bringe ich dir was bei und bringt ihm jetzt einfach Kamasutra bei. Aber
auf
gut.
Der anderen Seite, was, also er hat ja seine ganzen Gedanken nicht geteilt und vorher haben sie halt auch mehr oder weniger nur rumgevögelt. Deswegen verstehe ich das schon. Ich muss sagen, ich finde, man kann bei uns aber auch vieles als Sexpraktiken auslegen. Ne? Also, dass man sagt, okay, der Rothfasche Griff beispielsweise, könnte man sich ganz klar was drunter vorstellen.
Es ist auch eigentlich der Rothfasche Kniff, aber...
Ja, aber es wird nicht besser. Dann haben wir auf Top 2 LZ7S, klingt nach was mit Seilen. Ich sag's, wie es ist. Und dann ist für mich, wenn du mit deinem Partner, weißt du, gemeinsam eine Megatilde schaffst, das ist... Peak. Na, und dann kann man natürlich auch noch sowas sagen, nach genug Foreshadowing kann man eine sympathetische Verbindung im Honigrucksack schaffen oder machen. Ne? Da,
also wenn man im Unterding verschwindet,
oh no,
und das steinharte Herz hervorholt,
da
und dann ordentlich
dir das Blatt.
Ja, ordentlich das Blatt zum Kreiseln bringt. Dann hat man aber ein richtig tolles Outro. Das kannst du aber glauben.
Schön. Ja, das ist befriedigend und unbefriedigend für Quoth zugleich. Aber immerhin haben sie einfach so eine richtig nette Date Week, weil sie jetzt mit Liebesspiel Zeit verbringen, aber auch schwammen, aßen, Lieder vorspielen, sie tanzt für ihn. So, was hast du dagegen? Du gönnst es denen nicht.
Ich habe mich auch schon gefragt, was tatsächlich mein Problem ist mit Sexualität im Allgemeinen vielleicht auch und in diesem Buch vor allem. Und dann habe ich mich entschieden, da möchte ich gar nicht weiter drin wühlen in diesen Issues.
Das ist auch in Ordnung.
Die lasse ich begraben und so möchte ich das auch weitermachen. Genauso begraben möchte ich meine Falschaussage von letzter Folge, dass Harry Potter ein Reinblut ist.
There we go again.
Er ist nämlich kein Reinblut und Bellatrix Lestrange lässt das auch ziemlich häufig erklingen, wenn er Voldemorts Namen ausspricht, wie kannst du es wagen mit deiner Halbblüter, weil das gibt es nämlich auch noch. Es gibt nämlich Reinblut, Schlammblut und aber auch Halbblut.
Ja, aber Halbblut ist auch, also nicht der mathematische richtige Begriff in dem Fall, würde ich Bellatrix da mal sagen.
Nee, das stimmt. Aber trotzdem sagt Harry dann, übrigens ist euer Macker, ist auch ein Halbblut. ja. BTW und er nimmt sich da selber nicht raus. Also, ja.
Ja, warum habe ich denn auch hier noch an den Rand gesagt? Warum habe ich dir denn noch gesagt, ja, Voldemort ist ja auch kein Vollblut quasi, Warmblut, und dann aber dir zugestimmt? Warum passt, weil ich dich als Entität ansehe. Das ist, ich muss das aufhören.
Ja, es ist schwierig. Das bringt uns beide häufig in die Bredouille. Ich habe mir das hier Harry Potter an den Rand geschrieben, weil jetzt nach der Megatilde kommt ja, dass Felurian jetzt Quoth ganz viele, die tauschen Geschichten aus und sie erzählt ihm jetzt auch ganz viele Geschichten über andere Feen.
Ja.
Und über das Fey-Realm an sich. Und sie ist ungeduldig, setzt viele Dinge voraus, die Quoth nicht weiß. Und wenn er nachfragt, dann sagt sie, halt's Maul.
Ja.
Kein Bock, dir das jetzt zu erklären. Kann ich nachvollziehen. Ich bin da wie Felurian. Aber dann habe ich gedacht, es ist eigentlich bei Harry Potter sehr, sehr schön, dass wir in diese Welt geworfen werden mit Harry Potter und Harry diese Fragen alle stellen kann mit uns. Und
ja, aber
unsere
das ist
Neugier
ja,
damit.
Ja, ja, aber das ist ja die Klassiko, also Heldenreise, wo man das im Zweifel auch mit einem Charakter. Also es ist ja bei Sherlock und Watson ist es ja ähnlich, ne? Also du hast einen Charakter, der alles weiß und einen, der mal blöd fragen muss, damit du den Zuschauer halt mitnimmst. Und das ist ja auch das, wo ich mich so lost und schlecht hier in dem Band fühle, wenn, oder in dem allerersten, wenn du da sitzt und dann eben gesagt wird, ja klar ist Fellingabend und natürlich sind das hier die fünf Leute und einen Kopf kennst du ja wohl auch, du Affe.
Obwohl ich, also das ist ja hier noch eine neue Welt in der neuen Welt für uns. Und vieles aus der Welt lernen wir doch über Ben, lernen wir das Magiesystem und so weiter. Also einiges lernen wir dann doch kennen. Aber ich finde es auch gut, dass wir gleichzeitig trotzdem auch da einfach reingeschmissen werden. Mhm. Und man das so, ich finde, wie gesagt, im Gegensatz zu Brandon Sanderson, der ein Buch nach dem anderen auskackt, die Bücher sind jetzt nicht schlecht, aber sie sind nicht sehr tief.
Ja.
Hier, finde ich, fühlt es sich so an, als wenn es wirklich tiefreichend und reichhaltig ist. Diese ganzen Geschichten in der Geschichte und alles, was da noch aufgedeckt wird, das lässt für mich so scheinen, oh Gott, da steckt wirklich richtig viel hinter. Und wenn ich bei Nebelgeborene mehr über die Hintergründe und was vor 1000 Jahren passiert ist und wie die Welt vorher aussah und so weiter, dann fühlt sich das etwas oberflächlicher für mich an.
Ja, aber ich glaube auch, dass wir da dann eben auch an den Kern und das Problem der Sache kommen. Weil ich denke, dass wenn du dir die 3, 4 tiefen Dinge überlegst und dann den Rest oberflächlicher lässt, kannst du den halt auch wieder miteinander verbinden und am Ende schön abschließen. Weil wir hier ja vor ganz, ganz viele Fragezeichen gesetzt werden als Lesende. Und vieles muss man vielleicht auch gar nicht nachher erfahren. Aber ich finde, es sind sehr viele Fässer, die noch offen sind für so einen dritten Band, um die zumindest grob abzuschließen. Weil alles andere ist so richtig unsatisfying. Wenn nicht erklärt wird, was ein Kessler ist, bin ich wütend.
Ja, das checke ich auch. Für mich ist das so ein bisschen aber der Hayao Miyazaki-Effekt, dass nicht alles unbedingt erklärt werden muss und sich manches vielleicht eher einfach visuell erklären lässt, beziehungsweise hier beschrieben visuell. Aber ich glaube, dass viele Sachen dasselbe sind. Ich glaube, dass viele Fragen mit derselben Antwort beantwortet werden. Weißt du? Ich glaube, dass viele dieser Geschichten, also wir haben ja auch schon gesagt, Reinkarnation und bla bla. Also ich glaube, dass vieles die gleiche Antwort hat. Wenn wir dann, ne, wenn
ja,
eine Karte
halt
aufgedeckt wird.
Ja, ich hoffe das, weil das wäre die einfachste Art und Weise, viele Dinge gleichzeitig abschließen zu können. Ich glaube, das ist das, was mich an diesem Buch tatsächlich stresst oder an der Serie. Weil für mich, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das besonders so ist, weil wir es als Podcast machen. Aber für mich sind das alles offene Tabs. Beziehungsweise, oder ich fange an, einfach wild zu skippen. Weil für mich sind es viel zu viele Details, die ich mir nicht merken kann in meinem kleinen Kopf. Das ist, wenn ich dann noch ein Lied kommt und ich denke mir so, oi, okay, komm, mach weiter mit, wo gehen wir jetzt mal weiter? Wo sind wir eigentlich?
Ja.
Wo ist die Action?
Das habe ich so ein bisschen, okay, dann ist das vielleicht ein bisschen Konsumverhalten anders, weil ich habe gar nicht so das Bedürfnis, dass meine Fragen alle bei. Ich kann mich auch einfach berieseln lassen.
Ah, nee.
Und finde es dann gar nicht so schlimm, wenn ich hinterher, also ich rätsel nicht selber viel rum. das habe ich mitbekommen, dass das bei mir zum Beispiel anders ist, weil ich hatte das parallel einmal mit Hasbin Hotel, zweite Staffel, und dann mit Severance, zweite Staffel, dass ich mehrere FreundInnen hatte, die das gleichzeitig mit mir konsumiert haben und dann auch gefragt haben, so, boah, ey, wenn du irgendwelche Theorien hast und so, hau die raus. Das mache ich gar nicht. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und versuche, alles aufzudröseln. Von alleine, dass ich das bei dieser Serie mache, ist nur der 100.000 Jahre Zeit geschuldet, die ich Zeit damit hatte, das immer wieder zu lesen. Und dann kam das von alleine, weil ich in dieses Fandom eingestiegen bin, etc. Aber wenn die Bücher nach und nach einfach erschienen werden, dann hätte ich die einfach alle gelesen und dann vielleicht mir überlegt, gibt es noch offene Fragen?
Also ich versuche schon immer so Muster zu erkennen und das aufeinander zu beziehen und Plottwists auch vorherzusehen und so. Das passiert bei mir sehr automatisch. Deswegen finde ich das als Schreibekunst so mega krass, wenn man diese ganze Detailreiche erhält und aber den Abschluss hinten auch hinkriegt. Ne? Wie gesagt, es muss nicht alles sein und ich kann auch einen Ghibli-Film genießen, wenn du mir aber nicht gleichzeitig das Gefühl gibst, da kommt noch die große Antwort. Weil die kommt bei Ghibli auch nicht, im Zweifel. Ne, da weißt du, du kannst die Journey einfach genießen und mitnehmen. Aber Quoth ist ja so, also das Ganze ist ja so aufgebaut, dass wir uns eigentlich fragen, Moment, wie sind wir denn von damals zu dem Jetzt gekommen? Das ist ja die Frage, die im aller, also die eigentlich schon im Intro aufgemacht wird. Und das ist, da versucht mein Kopf die ganze Zeit hinterher zu jagen, gib mir jetzt eine Antwort auf diese Frage. Ich möchte dieser Frage und der Antwort näher kommen.
Eine ganz einfache Antwort bei dir, wie immer, Trust Issues.
Ja, ja.
Patrick Rothfuss gegenüber.
Ja, wirklich.
Denn ich vertraue darauf, dass alles ausreichend zufriedenstellend nachher aufgedeckt wird. Und du bist so, no girl, musst du erstmal beweisen.
Ja, ist so. Der dritte Band ist noch nicht da, Freunde. Aber.
Ja, das stimmt.
Ich meine, vielleicht schaffe ich es auch, mich weiter fallen zu lassen. Welches Buch ich auf jeden Fall lesen würde und auch Band 3 dafür weiter zurückstellen würde, wäre Marvin der Menschengestaltige.
Ja. Ja.
Weil
den habe ich mir auch unterstrichen. Wir sind da so ähnlich.
Aus Fae-Perspektive.
Maven the Man-Shaped.
Ja, Man-Shaped.
Ja, und dann gibt es auch noch Elevin Allface.
Ja, aber Man-Shaped ist Marvin auch, weißt du? Das ist einfach schön. Weil ich stelle mir das auch vor, als würden die Fae so ein bisschen darüber sprechen, wie bei so hier diesen ganzen Shopping-Kanälen, ne? Kennen Sie das auch? Und dann kommt in Schwarz-Weiß eine Szene in Scheiße vorgespielt. Und so stelle ich mir Marvin den Menschengestaltigen vor.
Ja, Mavian Manshaped und Elevin Allface. Sie kennt nämlich nicht Oren Feldzitter und Taborlin der Große, sagt ihr auch nichts.
Aber Ilian kennt sie.
Da ist auch ein bisschen stolz drauf, dass sie einen Edemaru, den kennt sie.
Ja.
Ilian, nochmal zur Wiederholung, ist der, der auch Sir Savian geschrieben hat.
Ja, das werde ich auch jedes Mal wieder vergessen. So, und dann schlägt das kleine Nathalie-Herz ein bisschen höher, weil wir kriegen eine Information zur Hauptstoryline, aber auch nicht so richtig. Weil Quoth ist natürlich gar nicht mal so dumm und denkt sich, das uralte Geschöpf hier vor mir mit dem betörenden Bauchnabel könnte ich doch eigentlich mal die mich quälenden Fragen irgendwie fragen. Was ist denn eigentlich mit den Amur und den Chandrian? So, Nathalie war schon darauf vorbereitet, dass wir hier nicht einfach eine Antwort auf dem Silbertablett in den Seidenkissen vorgelegt kriegen. Bei den Amur kriegen wir aber eine spannende Info. Also, die Amur sind also uralt. Älter als alles andere quasi. Und Felurian lacht die neuere Variante, die Quoth beschreibt, so ein bisschen aus und sagt, die Amur klingen, menschliche Amur gab es nie. Die Amur, von denen du sprichst, hören sich an wie Kinder in den Kleidern ihrer Eltern.
Yes.
Was
unterstreicht,
spannend finde.
Unterstreicht unsere Theorie, die wir aufgestellt haben, dass die Amur eigentlich die Engel sind.
Ja.
Und sie sind vielleicht man-shaped, aber sie sind nicht man Inside.
Im Unterding. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch die zweite Theorie mitnimmt von, wir haben eigentlich vorher eine Macht und die wird aber irgendwie verwässert, geht verloren. Die Drachen sind nicht mehr so groß, wie sie damals noch waren, als die Leute darauf geritten sind. So, so kommt es mir da so ein bisschen vor. Und dann fragt er eben auch nach den Chandrian. Und Felurian is not having it. So gar nicht.
Nee, aber erstens, sie bestätigt nochmal die Existenz der Chandrian.
Ja, nice.
Denn sie sagt nur, von den sieben sprechen wir hier nicht.
Spannend.
Und dann droht sie ihm nochmal richtig krass, dass wenn er von denen nochmal spricht, dass sie ihn peitschend aus dem Feyrealm rausjagen wird, wenn er überhaupt noch davon kommt und nicht vorher schon verreckt und verblutet. Was krass ist, weil Felurian nicht so wirkt, als wenn sie vor irgendetwas Angst haben müsste.
Mhm.
Aber über die sieben möchte sie dann trotzdem nicht sprechen. Das heißt, die haben ja auch ihre Finger und ihre böse Macht auch in dem Feenreich unter Beweis gestellt.
Das finde ich halt so krass, ne? Weil, wie gesagt, wenn du als Mittelstufler in die Grundschule kommst und im Menschenreich ein bisschen Radau machst, dann ist das eine Sache. Aber wenn das im Feenreich ähnlich wild klingt, dann ist es eine andere.
Ja.
Also.
Das ist, jetzt fällt mir gerade auf, das ist auch noch eins der Sachen, weswegen ich diese Buchreihe so liebe, ist, weil ich die Villains so spannend und geil finde. Von den Chandrian.
Ja, aber weil man einfach und über nicht so
die wissen
über sie
wir
weiß.
Einfach, ja, die wissen wir noch fast gar nichts.
Das ist alles, du projizierst einfach nur. Du denkst coole Sachen da hinein. Ich sag es dir. Patrick muss das erst noch zeigen.
So funktioniert.
Oh, oder, jetzt versucht er das Pokerface. Ich versuche dich zu lesen.
Das ist das Botox, Nathalie.
Ah, schwierig. Gut, also wir wissen, dass wir nichts wissen, aber Quoth weiß auch, da hake ich dann doch nicht mehr nach. So.
Ist gut so, ist besser.
Dann erklärt trotzdem Felurian ihm aber auch ganz, ganz viel über die Feyn und über die Etikette und über Tainmael und Dayen dann, der bestimmt auch
das ist der andere hässliche Zwilling von Dayen. Ja.
Dann wissen wir noch, dass Baron Talza ein Tanz ist. Happy Birthday. Und dass die irgendwie Höfe haben und die alle miteinander und gegeneinander und
das finde ich geil. Ich will im dritten Band überwiegend im Feenreich sein, aber nicht in diesen abgelegenen Hippie-Schuppen von Felurian, sondern ich will irgendwo an einem Hof sein, an einem Schloss, vielleicht da, wo Bast herkommt. Aber das fände ich geil, wenn wir Bast kennenlernen würden in seinem Schloss. Weil ich möchte nochmal betonen, dass er, wenn er vorgestellt wird, gesagt wird, dass er der Prinz des Dämmerlichts ist. Und hier, so viel können wir auch schon mal sagen, wir gehen ja jetzt gleich ins nächste Kapitel, gibt es einmal das Dämmerlicht, die Dämmerlicht-Waldecke von Felurian und dann tauchen sie aber gleich auch in die Finsternis-Ecke ab. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine ganz kleine Welt, wo man so lang läuft und dann, wenn man weit genug läuft, ist Nacht und wenn man noch weiter läuft, dann läuft man wieder auf den Tag zu. Oh. Aber hier fällt ihm noch auf, Quoth, dass man auf keinen Fall vergessen darf, dass Feyn und Menschen sich zwar ähnlich sehen, beide man-shaped sind oder woman-shaped, aber nur äußerlich. Eigentlich sind sie grundverschieden.
Ja, der Vergleich zwischen Alkohol und Wasser finde ich da sehr schön, muss ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, was wir noch mehr über die Feyn lernen. Und deswegen geben wir jetzt in unser Jubiläumskapitel 100 Shade.
Yeah. Also Felurian ist nicht throwing shade, sondern weaving shade. Diesen Witz habe ich mir extra aufgeschrieben, den wollte ich nochmal sagen.
Nice,
aber Shade ist hier, Shade wird hier nicht geschrieben mit S-H-A-D-E, sondern S-H-A-E-D. Shade.
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 So, und hier sagt Quoth dann auch nochmal so, jetzt raff ich erst hier die Besonderheiten der Feenwelt, also... Das ist eigentlich das, was wir auch schon gesagt haben. Es ist da immer so Dämmerung, laue Sommernacht, lauer Sommerabend. Dann wissen wir nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Es gibt auch unterschiedliche Versionen, wo Männer sagen, die sind alt quasi, wieder ins Menschenreich gekommen. Frauen sehen aber gleich aus. Da wissen wir nicht so richtig.
Ja, Moment.
Wie viel Zeit also, jetzt auf der anderen Seite vergangen
genau.
ist.
Genau. Männer sind, kommen alt zurück. Es ist aber in der Menschenwelt nur ein Tag vergangen. Oder umgekehrt. Frauen kommen jung zurück und es ist in der Menschenwelt viele, viele Jahre vergangen. Es gibt die beiden Versionen. Quoth weiß nur, seit er da ist, ist er 12 Mal schlafen gegangen, circa.
Ja, hat er dabei aber auch deine Schlafhygienetipps beachtet? Weiß man nicht, weil immer Dämmerlicht ist ja auch nicht gut.
Dafür ist das der Inbegriff von Dopamin-Detox, Natalie, was sie da betreiben.
Weiß
da ist
ich
ja gar nichts.
Naja, aber Vögelei ohne Ende ist jetzt auch nicht Dopamin-Detox mit dem schlafenden Hirschgeweih.
Ich glaube, wenn du dir auf ganz natürliche Art und Weise dein Dopamin holst, ist das immer noch was anderes, als wenn du dich zuballerst mit Social Media und
Bruder,
Filmen
die ist magisch.
Und Büchern. Dass die sich nicht anschreien mittlerweile. Die haben ja gar nichts, um sich abzulenken. Die hocken die ganze Zeit aufeinander, machen nichts.
Literally.
Ja, da will ich durchdrehen. 12 Mal geschlafen, es sind schon fast 2 Wochen rum und der hat nicht mal ein Buch, keine Me-Time.
Was Quoth aber hier sehr treffend beschreibt, was ich sehr schön finde, ist, dass er sich da aber die ganze Zeit perceived anfühlt. Also dass als hätten die Dinge um ihn herum wie so eine wachsame Art. Und
das wird ja auch
halt
schön beschrieben
wahrnehmen.
Und zwar ein Lehrerraum fühlt sich anders an als ein Raum, in dem jemand tief schläft.
Ja.
Der hat einfach einen anderen Vibe, eine andere Energy und so fühlt er sich die ganze Zeit, als wenn er in einer Welt wäre, wo konstant alles schläft, aber irgendwie lebendig ist.
Auch crazy. Aber man kann es nicht ganz gut jemandem erklären, aber gut nachfühlen.
Ja.
Und dann kommen wir halt eben dahin, dass sich Florian aber den Rücken von ihm anguckt und auch sagt, ja, also man sieht halt schon, dass du jetzt nicht so ganz der Krieger bist. Und die ist so ein bisschen anxiously attached, ne? Was auch wieder für deine Theorie spricht, dass Quoth eben auch so eine Macht auf sie auswirkt. Weil sie sagt, sind wir denn sicher, dass du halt wieder zurückkommst, wenn du da jetzt rausgehst? Und sie sagt dann auch noch, hier, da bist du wie so ein Vögelchen. Einem anderen würde ich ein Schild geben. Das sind auch wieder so Sachen, wo ich denke, tauchen die nochmal auf. Bernstein, verzauberte Schwertscheide, Krone, damit die Menschen ihm wohlwollend begegnen. Aber nicht dir, nicht einem nächtlichen Wanderer und einem Gefolgsmann des Mondes.
Yes. Nightwalker, a Moon Follower. Nightwalker kennen wir, die sind gruselig. Aber Quoth scheint hier, da habe ich mich gefragt, ist es einfach nur dahergesagt? Ist es ihre metaphernreiche Art und Weise zu sprechen? Oder erkennt sie, dass er tatsächlich einer Gattung angehört, die Nightwalker oder Moonfollower genannt wird? Dass er nicht
spannend.
Jemand aus der Geschichte ist, Jax, sondern dass es tatsächlich eine ganze Rasse gibt von Fae-Wesen oder Menschenwesen, die man einordnen kann in Nightwalker-Moonfollower.
Ich möchte hier an dieser Stelle eine LZ7S-Theorie ankündigen, die ich gleich mitnehme. Deswegen sollten wir schnell versuchen, in die nächste Rubrik zu kommen. Also, was jetzt passiert ist, sie sagt, okay, irgendwie wäre ein Shade ganz gut für dich. Und er sagt, keine Ahnung, was das heißt. Aber ich folge dir, weil sie hat auch so eine Art zu bitten, indem sie einfach die Dinge tut und eben Befehle gibt. Und jetzt gehen sie auf eine kleine Abenteuerreise, die irritierend ist an vielen Stellen. Also, sie gehen aus dem Dämmerlicht nackt
Warte,
heraus.
Warte, bevor du jetzt, ich dachte, du kündigst jetzt nur schnell deine Theorie an,
oh nein.
die du gleich mitnehmen willst.
Nein, die ist schon, weil, das war schon der Teaser.
Okay. Und zwar spricht Felurian sehr häufig in Reimen. Ich glaube im Deutschen nicht, aber im Englischen. Nee. Das ist mir letzte Folge schon aufgefallen und ich dachte, es ist ein Zufall. Mhm. Aber hier sagt sie ganz klar, you must be safe from iron, from cold, from spite. You must be quiet, you must be light. You must move softly in the night. Mhm. You must be quick and unafraid. This means I must make you a shade.
Das ist im Deutschen nicht so.
Ja, aber hier ist es ganz oft, wenn Felurian, wie gesagt, das war letzte Folge auch schon. Mhm. Das unterstreicht natürlich das ganze Traumartige noch mehr. Und diese zauberhafte Art von Felurian. Aber ich frage mich auch, ob dann so am Hofe von Bast oder so, wenn die da diesen komischen Tanz zum Beispiel alle tanzen, ob die sich dann denken, ey, Felurian ist so eine performative Frau. Alter, die hockt da in ihrem Pavillon, in ihrem Hippie-Pavillon, nackt. Ja, ja. Mit ihren Barfußschuhen, ist die ganze Zeit, isst nur Sachen, die vom Baum gefallen sind quasi und tut hier einen so auf Naturbursche. Mhm. Und die anderen sind so viel zivilisierter, weißt du? Wie so die Perception von den anderen Fays von Felurian ist. Und dass die dann auch so sind, so Alter, ekelhaft, die holt sich die ganze Zeit so Menschen hier hin, ich will das nicht. Dass hier ja, Menschen in meinem Dämmerlichtwald
sind alle so und abgedreht oder ist sie eine Ausnahme? So, wie ist der Durchschnitt? Wir kennen ja jetzt nur eine und jetzt von einer auf alle zu schließen, wäre ja auch nicht richtig.
Was ich mir auch schon gefragt habe, hat Felurian auch Hufe als Füße? So wie Bast. Weil Bast ist ja auch so ein, wie nennt man nochmal diese griechischen Satyr? Ich glaube ja. Satyr. Der ist ja auch halb irgendwie Ziege oder Stier oder irgendwas. Und hat ja auch diesen Glamour, dass andere ihn nicht richtig sehen. Und vielleicht ist Felurian einfach richtig gut da drin und ist eigentlich so eine richtig, weiß ich nicht, ekelhafte, hässliche Schabracke.
Wie der Teufel aber auch, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Der Teufel ist auch der Verführer mit Pferdefuß. Also das Bild gehört da ja auch zu. Und ja, stark. Vielleicht ist Felurian einfach eine Schabracke.
Schabracke ist einfach auch ein geiles Wort. Ja, also, gut, weiter im Text. Sie gehen, Felurian nimmt Quoth an der Hand und sie gehen in einen Teil des Waldes, wo es immer dunkler wird. Es wird spürbar dunkler. Und es scheint so zu sein, nicht weil es einfach später wird, sondern als wenn sozusagen die Entfernung oder der Ort es dunkler macht. Weil da, wo sie vorher waren, war die ganze Zeit immer Dämmerlicht, egal wie oft Quoth schlafen gegangen ist oder nicht. Das heißt, wir wissen auch nicht, sind einfach nur die Tage extrem lang da? Mhm. Oder ist es so, dass du ein Stück gehen musst und es wird dunkler?
Ja. Quoth versucht halt noch mit einer sympathetischen Verbindung Licht zu machen und ist kräftig stolz auf sich, dass das gelungen ist. Aber Felurian fährt ihn da auch direkt an und sagt, nee, mach mal nicht.
Ja.
Also sie fährt ihn ein bisschen an und dann passiert aber auch was, wo ich natürlich auch wieder nicht ganz greifen kann, was da passiert. Also es wird wieder dunkel und dann wirft sie ihn auf den Boden. Aber nicht in a sexual way, sondern mehr in a protective way, würde ich sagen. Er haut sich den Kopf hinten an der Wurzel an und sie ist richtig krass angespannt und redet auch neben seinem Ohr. Und man fragt sich, okay, macht die da jetzt irgendwie Zauber oder was?
Klingt schon nach so einer...
Und es vibriert.
Beschwörungsformel irgendwie, als wenn sie ihn beschützen würde damit.
Das ist gruselig alles. Wie siehst du das? Findest du es auch gruselig?
Ich finde es auch gruselig. Also scheinbar gibt es hier in diesem dunklen Teil des Waldes versteckte böse Wesen, Mächte oder so, die wie ich abends, wenn ich mir die Zähne putze, sehr, sehr lichtempfindlich sind.
Ja.
Und Quoth jetzt direkt attackieren wollten, wenn er, wir wissen nicht, ob es am Licht liegt oder vielleicht an der Sympathie, keine Ahnung. Oder an Quoth selbst, weil er da Fremdkörper ist in der Dunkelheit.
Aber es hat sowas von großem Höhlenwurm, der auftaucht und sie angreift. So Dune-mäßig fast schon. Bei Don't Starve gibt es auch solche. So habe ich mir das vorgestellt.
Stimmt. Aber bei Don't Starve ist das doch so. Sobald es dunkel wird, wirst du ja gefressen von irgendwas. Und jetzt auch wie bei Don't Starve, wenn man den Verstand verliert, kommen plötzlich ganz viele Motten hergeflogen.
Was aber klar ist,
sozusagen
bei Motten sind
auch nur Schmetterlinge. Von Schmetterlinge.
Ja.
Ja.
Und
die Motten geben so ein ganz leichtes Licht ab.
Voll schön, aber.
Es ist sowieso, oh, das stelle ich mir alles so schön vor. Und auch ganz sacht kommt Sternlicht durch die Bäume. Der Waldboden dort ist übrigens kahl, so wie ich das verstanden habe.
Ja,
also
mit
es wächst
Moos
da kein.
Moos an manchen. Also, ja. Die sind über Moos und manchmal so ein bisschen Gras gelaufen, aber ja, dann wird es so ein bisschen. Kala
und ganz, ganz leicht kann er nur Silhouetten erkennen, dass um sie herum auf jeden Fall Bäume sind. Und dann flüstert doch also macht Felurian doch noch irgendeinen Zauber, dass das Sternlicht noch weiter gedimmt wird.
Ja, Moment. Ja, die hat Motten auf ihren Schenkeln. Und dann grabbelt sie ja irgendwann so in der Ecke rum. Gefühlt.
Ja, sie fängt doch an zu schnurren. Ganz leicht.
Ja.
Und durch das Schnurren, ja. Hier steht, it was closer to the sound of a heavy snow, sound a heavy snowfall makes. A muffled hush that almost makes less noise than no noise at all. Mm-hmm. After she had done this three times, it was so dark, I could no longer see even the faintest shape of her. Also sie, durch ihr Schnurren, macht sie es noch dunkler.
Und dann
ist die
halt
Finsternis
die
fast mit Händen zu greifen. Und dann ist die Finsternis mit Händen zu greifen. Sie geht nämlich
auch
in die
geil.
Finsternis und kommt einfach mit
ein Stück
paar
wieder.
Schatten zurück. Ja, mit ja. Ein Stück Finsternis wieder. Das finde ich einfach auch geil.
Haliex wäre davon auch erfreut.
So, und das sanfte Sternlicht, das durch die Bäume durchscheint in so einzelnen Lichtstrahlen.
Wie so Ray of Lights, ne? Ja,
ja, obwohl Sternlicht doch nicht so funktioniert, aber ist ja
Nein.
auch egal. Ich meine,
ja.
was
Why
hinterfragen
not?
Wir uns hier, ne? Ja.
Ja.
Und dann zupft sie aber diese Lichtstrahlen, Sternlichtstrahlen, und nutzt sie als Faden, um den Schatten zusammenzunähen.
Ja, und das erinnert Quoth an seinen Papa, der früher so
an seinen Vater. Das ist doch auch
Das ist
kein
auch
Zufall.
Tass. Nee.
Ja. Vielleicht hatte
genau.
der Vater auch Hufe.
Vielleicht.
Als Füße.
Aber der war auch schwarzhaarig. Oh, aber ist Felurian auch. Weiß man alles
Och.
Nicht.
Und das überspringt auch mal ein paar Generationen.
Ah.
Rotes Haar.
Oi,
also.
Hat er gerade was mit seiner Mutter? Das ist auch schwierig.
Ja.
Ja,
na gut.
Ich meine, aber dieser Mantel, der würde mich natürlich sehr interessieren, aus so richtig krassem Schatten zusammengewebt mit Sternenlicht. Das nimmt Quoth jetzt aber hin. Da fragt er nicht weiter nach und denkt sich, ja, okay, das habe ich ja gesehen. Ist dann so. Und sie lassen diesen Shade aber jetzt da erstmal hängen und er soll sich an das Licht gewöhnen. Habe ich das richtig verstanden? Der zarte Schatten fürchtet die Kerzenflamme. Wie sollte es deinem noch ganz neuen Shade anders ergehen? Ist die letzte Frage, die sich stellt.
Ja, der muss da jetzt irgendwie erstmal ein bisschen reifen oder so. Und wahrscheinlich gibt es auch noch mehr Stations zu diesem. Der muss aufgeladen werden. Wieso Kristalle?
Also, wir machen noch eine Umfrage. Ich habe zwar schon wieder drei übersprungen, aber es macht ja nichts. Bei Shade oder unsichtbarkeitsmachender Unsichtbarkeitsmantel?
Mm. Der Shade erinnert natürlich auch stark an den grauen
Nebelmantel.
Mantel. Nee, nicht den Nebelmantel auch. Aber vor allem an den Mantel, den die Hobbits kriegen von den Elben. Mhm. Weil damit können die sich doch auch gut tarnen.
Ja. Tarnumhänge sind so ein Ding, ne? Insgesamt. Also dafür
ist
waren
ein wiederkehrendes Motiv in der Fantasy. Ja.
Ja. Gut, ja, dann überlegen wir doch einfach in der nächsten Rubrik, was das alles bedeuten kann,
yes.
würde ich sagen.
Tanzen wir, wie heißt er?
Belenthalanthala ins nächste.
Das, was du sagst.
Spekulationen.
Das kreisende Blatt, die Rubrik, in der die nichts ahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte, Nathalie.
Ich bin offiziell die ahnende Nathalie. Also, ich glaube, wie gesagt, dieses ganze Mantelmotiv finde ich sehr schön und bin da auch sehr gespannt, was der Mantel alles kann. Und wenn man mit so einem Shade in die menschengestaltende Welt kommt, wie der dann aussieht. Oh. Taborlin war das mit dem Mantel, wo sie sich darüber, also wo wir darüber diskutiert
ja.
haben, welche Farbe
der
war.
Der Mantel
war, ne?
mit keiner richtigen Farbe. Yes.
Aha.
Ja, vielleicht hatte Taborlin auch einen Shade.
Er sagt nämlich auch nochmal im, ich glaube, Kapitel 99, dass ihm klar ist, dass er eben nicht Taborlin der Große ist. Lol. Wo ich mir denke, ja, Quote, danke. Das ist doch jetzt auch wieder nur Foreshadowing, was du betreibst.
Meine Theorie ist ja immer noch, dass Elodin eigentlich Taborlin
ja.
ist.
Ja. Hat Elodin auch einen Mantel?
Hat Elodin auch Gerüchte gestreut über sich selbst früher?
Das könnte ich mir gut vorstellen. Wobei, der hat das nicht nötig. Ich glaube, der ist direkt mit Karma gestartet.
Ja, der wirkt irgendwie auch nicht wie der Typ, als wenn es ihn interessieren würde, was andere über ihn denken.
Nee. Nee, der ist ganz
aber wir
woanders.
Wissen auch nicht, was zu ihm was mit ihm passiert ist. Ich muss auch nochmal betonen, dass Elodin Rektor war, bevor irgendwas Krasses passiert ist, worüber niemand reden will. Und dann war er Cray-Cray und war in der Irrenanstalt gefangen.
Ja.
Ja, und dann hat er aber gesagt, Stein zerbreche und der Stein zerbrach.
Wie man S1 das, würde ich sagen. Aber also da sehe ich Parallelen und ich bin gespannt, wie der Mantel dann in welchen Funktionen auch noch auftaucht. Und ich würde Quoth wünschen, dass er diesen Mantel mal ein bisschen länger behält als die vorangehenden. Die Elsa.
Das ist aber schon der zweite Mantel in diesem Buch. Oder warte, der. Oh, ich vergesse manchmal ja auch die Timeline. Das mit Fehler war im letzten Buch, richtig?
Ja.
Also in Der Name des Windes. Aber er hat in Severin auf jeden Fall auch schon einen Mantel bekommen, den er sich hat schneidern lassen. Ich glaube, einen weinroten. Und den musste er eintauschen beim Kessler gegen so einen...
Den Kesslermantel, ja, den grauen.
Gegen den Kesslermantel, diesen ausgelutschten. Und jetzt kriegt er ja dann schon den dritten Mantel.
Ja.
Level 3 in diesem...
Es geht voran mit ihm, ich sag es dir.
Ja.
Die Frage ist, hat der Shade-Mantel nachher auch so viele Taschen? Oder ist der einfach hübsch, aber unpractical? So.
Ja, vielleicht bräuchte er einfach mal eine Tasche mit ganz vielen Taschen.
Ja, weiß man auch nicht. So, Hagrid wäre stolz auf ihn mit seinem Maulwurf.
Ich habe letztens ein Reel auf Instagram gesehen zu einem Reisemantel, in dem ganz, ganz viele Taschen sind, damit man mit weniger Gepäck reisen kann.
Ja, da warst du direkt intrigued.
Nee, da habe ich mir direkt gedacht, and what the fuck do you do mit diesem Mantel im Flugzeug?
Sensory
Overload.
Du willst Overload,
doch nicht. Ja, weil der richtig voll ist. Richtig lang, richtig voll. Das ist ja unbequem, darauf zu sitzen und daran zu lehnen. Und du kannst unmöglich diesen Mantel, der vollgestopft ist, bis zum geht nicht mehr, oben in die Gepäckablage packen.
Reinstopfen. Ja, ich sehe auch Probleme damit. Wo ich auch Probleme sehe, ist nämlich mit meiner LZ7S. Weil Felurian sagt, du bist eine Mondfolgende. Also kommst du wirklich zu mir zurück? Was ist, wenn Felurian tatsächlich, falls Quoth nicht zurückkommt, doch mal nach dem Jungen sehen will? Weil Quoth ja eine andere Macht auf sie ausübt als jeder andere Kerl da vorher. Und was wäre, wenn wir diese Denner-Geschichte, wo wir eigentlich das Gefühl haben, dass Denner und Code in der Neuzeit gar nicht mehr so viel zu tun haben, dass sowas vielleicht auch mit Felurian und Denner zusammenhängt. Weil Felurian und Denner, schwierig.
Ich frage mich eh, ob Denner irgendwann von seinen Sexeskapaden hier erfährt und dann vielleicht stinkig ist, eifersüchtig, keine Ahnung, Quoth mit anderen Augen sieht. Dann frage ich mich, ob, weil Code ist ja wesentlich älter als Quoth jetzt ist, ist der schon zurück gewesen bei Felurian? Oder ist Felurian vielleicht tot, doch tot in der Code-Zeit?
Ist es einfach
oder
egal?
Ist für Felurian, wie gesagt, wir wissen die Zeit nicht, ist für Felurian vielleicht nur ein Tag vergangen?
Ja.
Und Quoth in der Menschenwelt sind Jahre vorbeigezogen.
Alles sehr valide Fragen, muss man da sagen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Ich hatte auch gedacht eigentlich, dass nach der letzten Folge Quoth quasi einfach wieder zurückgeht. Weil die letzte Folge war ja so, okay, dann machen wir halt den Deal. Und ich dachte, dann ist Ciao Kakao und wir gehen wieder zurück. Das heißt, jetzt bin ich natürlich so ein bisschen gespannt, wie geht's jetzt mit unserem Shade weiter? Bleiben wir noch mal ein bisschen in der Feenwelt? Gucken wir uns da noch um? Gehen wir jetzt? Müssen wir damit irgendwie auch was in der Menschenwelt beachten? Treffen wir Marvin den Menschengestaltenden? Ich bin schon, also das hat mich jetzt doch schon ein bisschen wieder mehr gecatcht, muss ich sagen. Auch wenn ich viel gemotzt habe heute.
Ich muss auch sagen, obwohl ich bei dem ganzen obwohl ich das nicht haben kann, dass Quoth hier so sehr und ausführlich darüber berichtet, wie unglaublich geil er als Liebhaber ist und dass er jetzt so viel Sex hat mit Felurian und so viel dabei lernt, finde ich trotzdem die ganze Passage in der Fae Realm toll.
Weil wir auch ein Level aufsteigen. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt mehr Infos. Klar, ich meine, wir haben eine ganze Welt dazu bekommen, ne? Also, so die Possibilities sind ja endless.
Ja, und wir sind jetzt nicht nur auf Felurian gestoßen und gehen wieder weg und haben es auf wunderbare Art und Weise überlebt.
Genau, es ist nicht so wie das mit dem Drakus.
Genau, wir kommen jetzt, wir stoßen auf Felurian. Wir kriegen von ihr ein Zauberartefakt, ein aus Schatten und Sternlicht hergestelltes Artefakt, was schon mal nice ist. Wir haben von ihr Informationen bekommen über die Feenwelt und wir haben von ihr gelernt, endlich können wir nicht mehr sagen, Quoth weiß halt gar nichts über Frauen.
Ja, ja, endlich.
Er ist nämlich jetzt von 0 auf 100, jetzt weiß er plötzlich ganz, ganz viel.
Ist aber auch scheiße, wenn deine Ex nachher Felurian war, weißt du, wie willst du denn damit competen? Aber dann möchte ich mit einer letzten Vermutung ins Auto gehen, und zwar, dass er von Felurian eventuell beigebracht kriegt, wie er ins Feenreich wieder zurückkommt. Also sie sagt ja auch, du findest mich irgendwie im Wald.
Das ist eine wichtige Information.
So, ne, natürlich kann er einfach durch Wälder laufen und hoffen, dass er Felurian wiederfindet.
Ja, aber der geht doch noch nicht nochmal in diesen riesigen, krassen Wald.
Und die Frage ist ja, ist es wie bei Don't Starve mit den Höhlen, dass du quasi an allen möglichen Ecken und Enden dahin kommst, nämlich an den Graustein. Aber die wurden nicht genannt, als sie da durch den Wald gerannt sind. Das muss man ja auch dazu sagen. Aber,
und wir müssen aufpassen, wo landet er, wenn er wieder zurück ist?
Auch das ist eine gute Frage.
Wo kommen wir raus?
Aber ich denke, er wird da irgendwie noch dass er anders ist als die anderen und dass er diesen Zugang, so eine Art Schlüssel, ob das jetzt Wissen ist, sprich Freund und tritt ein. So, ich glaube, das passiert jetzt noch.
Sehr gut. Loggen wir ein?
Yes.
Ach, das ist so toll, Nathalie, dass wir... Manchmal zoome ich uns raus und dann denke ich mir so, wir sprechen tatsächlich über mein Lieblingsbuch, nachdem ich dich jahrelang versucht habe, dazu zu zwingen. 2016 ja. Challenge. 2026 ist es immer noch Realität für mich.
Ja.
Gut. Dann ab ins Outro.
Woo.
Nächste Folge nehmen wir die Kapitel 101 Dalmatiner, 102 und 103 unter die Lupe.
Oh, wow.
Das sind aber nur die Seiten 70 bis 83, Nathalie, im zweiten Teil der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Motzen und Motten da draußen. Kommentiert dazu doch auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös als Ois. Unsere heutigen Zauberwörter, nämlich betörender Bauchnabel.
Oder spendiert uns doch ein Tasschen Kaffee bei Kofi. Die Musik ist von Christoph Stöber. Weitere Infos erhaltet ihr auch noch in den Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist ewiges Dämmerlicht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet die motzende Motte. Dass du deine Stromrechnung nicht bezahlt hast, dass du schon wieder vergessen hast einzukaufen und dass du ihre Klamotten kaputt machst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss. Guck mal, was ich aktuell wieder zum Einschlafen
habe. Oh, wo bist du? Das ist so großartig.
Kapitel 35, ich frag mich nicht, wo ich gestern eingepennt bin. Wir haben auf jeden Fall, ist der Schwarze, hat schon den Spanier besiegt. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose... Ich habe versucht, ihn zurückzuhalten, bis ich den Satz fertig habe, aber ich habe es nicht geschafft.